Martin Manser, freut mich.
Setzen Sie sich doch gerade.
Ah, danke vielmals. Ja, nett, dass Sie sich Zeit nehmen für, ja eben, ja.
Ja, sehr gern, das ist mein Job. Sie sind das erste Mal da, oder?
Ja, genau, das erste Mal bei der Präventute, ja, genau.
Wenn Sie gerade mal anfangen, einfach ja, erzählen, was das Sie gerade alles belastet.
Alles? Ja, eigentlich ist es einfach. Eigentlich geht es nur um unseren Sohn, den Maximilian. Das ist eigentlich unser einziges Problem. Ja, der Maximilian.
Ja, ich würde sagen, das ist schon mal sehr gut, weil Sie kennen das Problem, Sie sehen es und Sie können es klar eingrenzen.
Absolut.
Was ist denn das Problem mit dem Maximilian?
Ja, wie soll ich das sagen? Er ist einfach irgendwie so in einer Trotzphase.
In einer Trotzphase? Oh, die sind anstrengend. Wie zeigt sich die Trotzphase?
Ja, er sagt einfach bei allem, sagt er einfach Nein. Immer Nein. Und wenn ihm etwas nicht passt, läuft er davon, schlägt die Türen zu.
Ja, das sieht sehr aus wie eine Trotzphase.
Ja, es ist einfach mühsam und er verspricht uns ständig und ständig will er Recht haben und ständig will er alles selber machen, selber.
Ja, das ist wie im Lehrbuch, eine typische Trotzphase. Aber Sie müssen sich keine Sorgen machen.
Keine Sorgen? Wissen Sie denn eigentlich nicht, was in der Bibel steht?
Entschuldigung, ich bin Sozialpädagogin, keine Theologin.
Ja, das ist ein klares Defizit. Ja. In der Bibel steht nämlich im Epheserbrief, schreibt der Apostel Paulus, Kind sollen den Eltern folgen und Kind sollen die Eltern ehren. Und wenn sie die Eltern ehren, werden sie lang leben. Und so wie der Maximilian lebt, wird er ein saukurzes Leben haben.
Okay, also, beruhigen Sie sich.
Das macht mir Angst.
Ja. Sie müssen keine Angst haben, weil eine Trotzphase, wie der Name sagt, ist nur eine Phase. Und die sollte nicht bis ins Erwachsenenalter hindurch.
Ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Weil der Maximilian ist schon 19.
19? Ja, sagen Sie doch da gerade von Anfang an. Also, ja, so sieht die Situation ganz anders aus.
Ja, jetzt sehen Sie das Problem endlich auch.
Ja, ich sehe das Problem wirklich. Es sitzt vor mir. Können Sie Was? Eventuell nicht loslassen oder so?
Was nicht los? Jetzt plötzlich bin ich das Problem, oder was? Ja, ist ja noch lustig. Ich komme dahin, um mich beraten zu lassen, und dann werde ich noch beschimpfen. Ich soll das Problem sein. Der Maximilian ist das Problem. Habe ich doch schon probiert zu erklären. Neulich hat er sogar gesagt, er will ausziehen. Ja, warum denn das? Bei uns hat er es doch auch sehr schön. Er hat sein Kinderzimmer, seine Playstation. Er hat WLAN. Gratis! Er hat Netflix, er hat einen Fernseher. Und einmal in der Woche darf seine Freundin Äpfelmakronen essen. Ja, was will man denn noch mehr? Das will er. Er will doch nur ausziehen, um uns wieder ärgern.
Ja, aber nein, also das ist ja eigentlich entwicklungspsychologisch ganz ein guter Prozess. Weil er wird älter und er wird auf seinen eigenen Füßen stehen. Und ja, da ist er jetzt dran und freut sie sich doch über das.
Freuen? Du bist so ein trotziges Kind. Also, lesen Sie mal da. Epheser 6.
Entschuldigung, ich bin immer noch keine Theologin.
Aha, aber lesen können Sie!
Ach, jetzt zweifeln Sie auch noch an meiner Lesekompetenz, also da wird man zu bunt. Aber
Epheser 6, okay, ab dem Vers 1.
Wenn ich Ihnen so mit der Freude kann machen kann, gern. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben.
Voilà. Da haben wir es ja. Da steht es doch schwarz auf weiß.
Ja, aber wartet Sie, es geht noch weiter.
Was?
Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Also wenn ich so sehe, könnte es eventuell sein, dass sie, anstatt den Maximilian loszulassen, ihn einfach noch mehr zu sich bindet und eben vielleicht so, dass da wieder der Grund ist für die Trotzphase. Und ja, was meint denn Ihre Frau zu dieser ganzen Situation?
Was hat jetzt meine Frau mit dem zu tun? Ich habe gesagt, der Maximilian ist das Problem. Und überhaupt, meine Frau hat da gar nichts zu sagen.
Oh, also so
ich bin das Haupt.
Okay, also so wie es aussieht, würde Ihnen zuerst mal eine Ehe-Therapie gut tun. Ich habe Ihnen da sonst gerade noch ein Visitenkärtchen, woran Sie sich wenden können.
eine Ehe-Therapie. Jetzt komme ich da zur Familienberatung und schlussendlich bin ich der Depp. Jetzt brauche ich noch eine Eheberatung oder was? Aber hey, ich hätte mir das ja denken können. Pro Juventute. Immer für die Jugend. Ja, super. Das nächste Mal gehe ich so pro Senektute.
Okay, also, gehen Sie doch einmal heim, schauen Sie dort in den Spiegel und dann sehen Sie vielleicht das Problem.
Also, das ist allerhand. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie es der Herr tut, wie der Herr es tut. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, wenn wir uns heute diese praktischen Tipps für Eltern und Familien anschauen, kann es ganz schnell auch sehr moralisch werden. Gell? Man sollte halt den Eltern gehorchen und man sollte halt die Eltern ehren. Und deshalb denke ich, ist so gut, diese Verse so in den Gesamtzusammenhang vom ganzen Epheserbrief zu stellen. Und es ist ganz spannend, wie viele andere Paulusbriefe hat auch der Epheserbrief so zwei große Abschnitte. In Epheser 1 bis 3 beschreibt uns Paulus, dass Jesus uns überreich beschenkt hat. Er hat uns zu seinen geliebten Kindern gemacht. Und im Bild gesprochen könnte man sagen, er hat uns neue Kleider geschenkt. Und im zweiten Teil in Epheser 4 bis 6 geht es dann darum, ja, wie ziehen wir uns diese neuen Kleider an? Was machen wir jetzt mit diesen neuen Kleidern? Und wie leben wir nun mit dieser neuen Identität als Kinder von Gott? Und in Epheser 4 lesen wir so ganz kurz und knackig die Zusammenfassung vom ganzen Brief. Da heißt es, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Wir finden auch da wieder diese beiden großen Teile. Gott hat uns zum Glauben gerufen, er hat uns zu seinen Kindern gemacht und uns diese neuen Kleider geschenkt. Und es geht darum, diese neuen Kleider anzuziehen und als seine Kinder würdig zu leben. Und das zu verstehen ist so wichtig, weil sonst wird es schnell schwerfällig und moralisch und man sollte halt und warum tut er nicht. Und wenn wir uns diese praktischen Tipps zu Kindern und Eltern anschauen, behalten wir das mal im Hinterkopf. Wir können unseren Eltern gehorchen, sie ehren, weil das eben zu unserer neuen Identität als Kinder Gottes dazu passt. Wir dürfen das ausleben, was wir bereits geworden sind. Wir schauen uns diesen Text mal an. Es beginnt ja mit ihr Kinder und das tönt für uns ganz normal, aber für die Zeit, in der Paulus gelebt hat, war das alleine schon revolutionär, dass jemand Kinder erwähnt, dass er sie direkt anspricht, das war sehr ungewöhnlich, weil es gab noch keine UN-Kinderrechte. Und selbst die Jünger von Jesus, die dachten ja, ach, die Kinder, wah, mühsam, da kommen Frauen mit Kindern und die Jünger denken, was ist nur lästig, Kinder sind Störfaktoren, was wollen wir jetzt mit denen? Aber Paulus gibt den Kindern eine große Würde. Er spricht sie direkt an und es scheint, dass dieser Brief in der Gemeinde in Ephesus vorgelesen wurde und dass der Paulus damit gerechnet hat, hey, da sind auch Kinder da. Kinder gehörten selbstverständlich zur Gemeinde dazu. Man nahm Kinder ernst. Und wie krass anders die Kultur zu dieser Zeit war, sehen wir, wenn wir einen anderen antiken Text lesen. Da schreibt nämlich ein römischer Mann seiner Frau, das könnt ihr hier auf diesem Fetzen lesen, aber auf gut Deutsch heißt es da, Hilarius sendet seiner Frau Alice die herzlichsten Grüße. Also er war auf Geschäftsreise, ein Römer. Falls du ein Kind bekommst, lass es am Leben, sofern es ein Junge ist. Setze es aus, falls es ein Mädchen ist. Ein richtig krasser Text zeigt uns, wie die Leute damals gedacht haben. Zu dieser Zeit legte man dem Vater sein neugeborenes Kind vor die Füße und wenn er das Kind, wenn quasi der Vater sich bückte und das Kind zu sich nahm, dann durfte das Kind weiterleben. Dann wurde es großgezogen. Dann hat er das angenommen. Aber wenn er sich nicht bückte, wenn er sich umdrehte, weglief, dann war das Kind eigentlich verurteilt zu sterben. Vielleicht, weil es ein Mädchen war, vielleicht, weil er den Eindruck hatte, ach, wir haben ja schon 5 Söhne, jetzt nochmal ein Kind, brauchen wir nicht. Und manchmal wurden dann diese ausgesetzten Kinder von Menschenhändlern großgezogen und sie wurden dann verkauft in Sklaverei oder Prostitution. Und noch schlechter ging es Kindern, die mit einem Geburtsfehler auf die Welt kamen. Für die gab es überhaupt keine Gnade. Und das Evangelium, diese frohe Botschaft von Jesus, war ganz besonders für Kinder eine unglaublich gute Botschaft. Jesus hat den Umgang mit Kindern revolutioniert. Er hat eine neue, barmherzige Kultur geschaffen. Und dass wir uns heute darüber aufregen, dass man da einfach einen Hund anbindet auf der Autobahnraststätte und in die Ferien fährt, dass wir da uns aufregen, hat ganz viel mit unserer christlichen Kultur zu tun, mit unseren Werten zu tun. Weil im alten Ephesus, da hat man sich überhaupt nicht daran gestört, dass sogar Kinder ausgesetzt wurden. Das war halt normal. Und was uns auch noch ins Auge sticht, ist, Paulus, er spricht nicht nur die Kinder an, er sagt nicht nur den Kindern, ja, gehorcht den Eltern, sondern er nimmt auch die Väter in die Pflicht. Auch das war ungewöhnlich, weil die Väter hatten zu der Zeit eine unbeschränkte Macht. Der Vater war der absolute Herrscher über die Kinder, über die Frau. Und Paulus will mit diesem Vers die Macht der Väter einschränken. Und schauen wir uns zuerst an, was Paulus den Kindern schreibt. Er schreibt da, ihr Kindern, gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Kinder sollen auf ihre Eltern hören und das tun, was sie von ihnen verlangen. Und Paulus begründet es auch. Er sagt nicht, so möchte es halt die Eltern. Er sagt auch nicht, ja, die Eltern haben immer recht, die Eltern wissen eh alles besser. Sondern er sagt, nein, so möchte es Jesus, so ist es gut und richtig. Und natürlich gilt es nicht für Missbrauch und Misshandlungen. Das ist überhaupt nicht im Sinn von Jesus. Aber im Normalfall gilt aus Prinzip, nicht auf die Eltern zu hören und gegen sie zu rebellieren, ist nicht etwa cool, sondern zerstört ganz viel Beziehungen. Und dieses Shirt der Rebellion, es gehört zu unserer alten Garderobe. Das haben wir früher getragen, als wir Jesus noch nicht kannten. Aber es passt nicht zu unserem Leben als Kind Gottes. Das haben wir nicht mehr nötig. Wir können es getrost irgendwo zum Brockenhaus bringen, in Geist oder so. Wir brauchen es nicht mehr, wir können es wegschmeißen. Für das Shirt der Rebellion gibt es keinen Platz mehr in unserem Kleiderschrank. Und dieses Shirt hing auch nicht im Kleiderschrank von Jesus. Er war ja selber auch mal ein Kind. Und deshalb kann er jedes Kind auch verstehen. Von ihm heißt es im Lukas-Evangelium, Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Zu dieser Zeit war Jesus schon 12 Jahre alt, also schon angehender Teenager. Und er war trotzdem seinen Eltern gehorsam. Und warum? Weil Maria und Josef alles besser wussten als er? Weil Maria und Josef die perfekten Eltern waren? Wir merken, nein, Jesus war nicht nur ganz Mensch, er war ganz Gott. Und schon als Kind hat er wahrscheinlich mehr Durchblick gehabt als seine Eltern. Und bestimmt haben Maria und Josef manchmal Dinge von Jesus verlangt, die haben gar keinen Sinn gemacht. Also ich vielleicht auch gedacht, ah, ja gut, sie wissen es ja nicht besser. Aber Jesus hat sich ihnen trotzdem unterordnet. Finde ich ganz interessant, weil er es gut und richtig hält. Weil er ein Vorbild sein wollte für alle Kinder. Und Jesus wusste auch, es gibt nur Streit, wenn Kinder aus Prinzip nicht auf ihre Eltern hören. Und Jesus wünschte sich, dass Familien ein Ort sind, wo man es gut hat miteinander, wo man zu Hause ist. Und manchmal kann es auch gefährlich werden, wenn man nicht auf die Eltern hört. Und zudem ist es auch so, dass die Familie der perfekte Ort ist, um zu lernen, auf andere zu hören. Wir müssen gar nicht zuerst in die Rekrutenschule gehen, um das lernen. Das ist super, das dürfen wir schon zu Hause lernen. Weil wer gelernt hat, auf seine Eltern zu hören, dem fällt es später vielleicht auch leichter, auf seinen Chef zu hören, auf seinen Ausbildner, auf seinen Lehrer oder auch dann auf Gott zu hören. Aber wir merken, alles hat seine Grenzen. Jesus hat nicht sein Leben lang auf seine Mutter gehört. Als sie zusammen auf einer Hochzeitsfeier waren und der Wein ausging, wollte Maria, ja, dass Jesus sofort eingreift und etwas tut. Aber Jesus sagte ihr, ist es denn deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und Jesus macht deutlich, hey, ich mache nicht mehr einfach das, was du meine Mutter mir sagst. Er war auch nicht mehr verpflichtet, auf sie zu hören. Und wir merken, es ist auch gesund. Wenn man nicht mehr zu Hause wohnt, darf man seine eigenen Entscheidungen treffen. Und bei unserem Anspiel haben wir gesehen, weil irgendwann wird es auch komisch, wenn Eltern von ihrem erwachsenen Kind verlangen, ihnen zu gehorchen. Und es ist auch wichtig, nicht gegen sein Gewissen zu handeln. Gell? Wenn die Eltern ihrem Kind sagen, ja, geh doch mal zur Migros und klau uns ein paar Appenzeller Biberli, dann ist es gut, wenn das Kind selber überlegt und merkt, nee, hinter dem kann ich ja gar nicht stehen. Das passt nicht zu meinen neuen Kleidern, die ich angezogen habe. Und dann ihnen zu sagen, nee, es tut mir leid, aber da kann ich jetzt nicht auf euch hören. Das passt nicht zum neuen Kleid, das Jesus mir geschenkt hat. Und bevor wir zum nächsten Vers gehen, frage ich auch noch eine Sache. Paulus schreibt da klar, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Und manchmal stehen wir so ein bisschen in der Gefahr, die Verhältnisse umzukehren. Plötzlich leben wir nach dem Motto, ihr Eltern, gehorcht euren Kindern. Wir haben das schon gehört in der Einheit, ja, wenn man Urlaub hat und so, gell, am harmonischsten ist, man macht einfach alles das, was die Kinder wollen. Da haben wir keinen Stress oder so. Aber wir merken, Gott hat sich Familie nicht so gedacht. Und das ist so toll, wenn Kinder ein Mitspracherecht haben in der Familie. Ich bin auch für Partizipation. Das ist wirklich wichtig und gut und toll, aber es gibt Grenzen, weil manchmal überfordert es die Kinder, wenn sie zu viel mitentscheiden müssen. Und vielleicht denkst du, ja gut, gell, das betrifft mich alles nicht, ich bin kein Kind und ich habe auch kein Kind. Und die nächsten beiden Verse merken wir, betreffen uns alle irgendwann, irgendwie. Da schreibt nämlich Paulus, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Eltern ehren, das gilt nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für uns alle. Paulus greift hier das fünfte Gebot der 10 Gebote auf. Den ersten 4 Geboten geht es um unsere Beziehung zu Gott und dann in den anderen 6 Geboten so um Beziehung zu anderen Menschen. Und da stehen die Eltern an erster Stelle, weil das auch normalerweise die ersten Bezugspersonen sind. Und in Sprüche 23 wird deutlich, hey, das fünfte Gebot ist auch als Erwachsener noch wichtig, weil da heißt es, höre auf deinen Vater, er hat dich gezeugt und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Und es wird deutlich, das fünfte Gebot betrifft uns oft irgendwie doppelt. Zum einen sind wir vielleicht selber Eltern und wünschen uns, dass unsere Kinder uns respektvoll behandeln. Und zum anderen haben wir vielleicht auch noch Eltern, die wir ehren können. Und sogar vielleicht dann, wenn sie schon gestorben sind. Wie ehren wir sie dann? Und gerade dann, wenn unsere Eltern immer älter werden, sind wir herausgefordert, sie zu achten und sie zu ehren. Und auch dann, wenn sie vielleicht gebrechlich geworden sind, vergesslich, pflegebedürftig. Und in diesem letzten Lebensabschnitt sind die Eltern mehr und mehr auf unsere Unterstützung angewiesen. Aber was bedeutet es konkret, die Eltern zu ehren? Heißt es dann ja, man sollte dann auf alle Wünsche seiner Eltern eingehen, dass man sein ganzes Leben irgendwie auf die Eltern ausrichtet, dass man Eltern verehren, lieben soll? Und ich finde es spannend, dass hinter dem biblischen Begriff Ehren das Wort schwer steht, so Gewicht geben. Die Eltern ehren bedeuten, hey, sie haben in meinem Leben ein Gewicht. Eltern ehren heißt, die Beziehung zu meinen Eltern ist mir nicht einfach egal, sondern meine Eltern sind mir wichtig. Sie haben eine Priorität in meinem Leben. Ehren heißt nicht verehren, immer tun, was sie sagen, alles gut finden, was sie machen, liebevolle Gefühle für sie haben. Ehren heißt zunächst einmal ganz schlicht, ja, der Beziehung zu den Eltern, da will ich Gewicht geben. Das hat ein Gewicht in meinem Leben, das hat eine Priorität. Und Jesus sagt, wir sollen die Eltern nicht mehr lieben als ihn. Auch da gibt es wieder eine Grenze, die wir nicht überschreiten sollen. Und weil es auch wichtig ist, zu Beginn einer Ehe auch da eine Grenze zu ziehen. Das heißt, Vater und Mutter verlassen. Und trotzdem sollen wir die Eltern ehren. Und wie sieht es in deinem Leben aus? Hat die Beziehung zu deinen Eltern Gewicht oder ist dir alles andere viel wichtiger? Wie denkst du über deine Eltern und wie sprichst du über sie, wenn sie nicht da sind? Hörst du ihnen zu, wenn sie mit dir über das reden wollen? Und wie könntest du dieses Gewicht ausdrücken? Wie könntest du deine Wertschätzung ihnen gegenüber ausdrücken? Vielleicht mit einem Geschenk, einem Brief, einem Besuch? Und hast du schon mal mit deinen Eltern darüber gesprochen, ja, Wo würden Sie gerne Ihre letzten Jahre verbringen? Oder wie stellen Sie sich Ihre Abdankungsfeier vor? Und ich finde es so unglaublich beeindruckend. Das Grab von meinem Bruder wurde geräumt, war schon 25 Jahre tot. Und meine Mutter hat gesagt, halt, den Grabstein hätte ich gerne. Den könnt ihr recyceln, der Grabstein von meinem Bruder, von meinem Sohn, der Vers gefällt mir und den könnt ihr jetzt aufbewahren und wenn ich dann mal sterbe, könnt ihr den Grabstein verwenden. Denke ich, wow, dass sich jemand da so Gedanken schon macht und uns sagt, ja, wie hätte sie das gerne mit dem Grabstein und so, finde ich absolut vorbildlich auch. Und in Sprüche 4,1 heißt es, hört, meine Söhne, die Mahnung eures Vaters, merkt auf, dass ihr lernt und klug werdet. Und wer seine Eltern ehrt, kann oft von ihrer großen Lebenserfahrung profitieren. Wenn wir sie fragen, wenn wir ihnen zuhören, können sie uns gute Ratschläge geben. Und wir sind schnell versucht, einfach Google zu fragen oder die KI, das geht oft schneller. Aber vielleicht, gell, wissen deine Eltern, wie man den perfekten Appenzeller Schlorzifladen macht. Da gibt es ein Geheimrezept vielleicht von der Großmutter oder so, der Urgroßmutter. Oder sie wissen vielleicht, ja, wie verteilt man jetzt die Kuhfladen auf der Weide. Und Eltern fühlen sich geehrt, wenn sie einen Rat geben dürfen. Und die Eltern zu ehren ist auch eine gute Investition in die Zukunft, denn wir werden alle älter werden. Und die einen vielleicht schneller, die anderen später und dann im Alter dürfen wir ernten, was wir gesät haben. Und wenn dein Kind sieht, ja, wie du deine Eltern ehrst, wird es diese Gewohnheit übernehmen. Und so wie du deine Eltern behandelt hast, werden vielleicht auch deine Kinder dich behandeln. Und manchmal braucht es gar nicht so viel. Ein kleines Kompliment kann schon viel bewirken. Das habe ich diesen Frühling erlebt. Mein Sohn will Autofahren lernen. Ich war mit ihm zusammen unterwegs am Zürichsee. Er hat mich zu einem Predigtdienst gefahren und ungefragt sagte mir nach der Predigt, das war eine gute Predigt. Denke ich so, wow, okay, vielen Dank. Eine gute lebensnahe Predigt, mit der kann ich was anfangen. Denke ich, wow, was für ein Kompliment. Unglaublich. Das hat mich richtig gefreut. Aber wie ist es dann, wenn man die eigenen Eltern eben nicht so gut erlebt hat, wenn sich die Eltern nur gestritten haben, wenn sie sich scheiden ließen, wenn du in einer Patchwork-Familie aufgewachsen bist, mit einem Stiefelternteil, was ist, wenn du an deine Kindheit nur schlechte Erinnerungen hast? Ja, gilt dann das Gebot, die Eltern zu ehren, immer noch? Und ich habe den größten Teil meiner Kindheit bei meiner alleinerziehenden Mutter verbracht, und merkte, dass ich natürlich automatisch viel mehr Beziehung zu ihr habe als zu meinem Vater. Aber ich habe gemerkt, ja, es ist trotzdem wichtig, zu versuchen, auch meinen Vater irgendwie zu ehren, dass er auch irgendwo Gewicht hat in meinem Leben. Aber es fordert mich heraus, weil er irgendwo in Freiburg wohnt und auch nicht so gerne telefoniert. Aber kannst du die Eltern ehren, die dich im Stich gelassen haben, die dich vielleicht sogar misshandelt, missbraucht haben, dass sich zu viel verlangt? Und ich merke, das sind echt unglaublich schwere Fragen. Und es ist so erschütternd, wie viel schreckliches Leid Eltern ihren Kindern zufügen können. Die Eltern ehren heißt in diesem Fall nicht, ja, man blendet einfach alles aus, was war. Man tut so, wie alles eine heile Welt gewesen wäre. Ich glaube, die Fehler der Eltern müssen wir nicht schönreden. Ich glaube, was falsch war, was uns verletzt hat, das dürfen wir auch beim Namen nennen. Und gleichzeitig ist es so wichtig, mit seinen Verletzungen, seinen Wunden zu Jesus zu gehen. Und er will sie heilen. Wir dürfen mit ihm über diesen Schmerz reden, über diese leidvollen Erfahrungen mit den Eltern und ihn bitten, zu helfen, den Eltern zu vergeben. Und vergeben hat nichts mit einem Gefühl zu tun, sondern es ist mehr ein Willensprozess. Ja, ich will vergeben. Und so gut, wenn wir uns professionelle Hilfe suchen, wie Proviendute oder eine andere Investition, professionelle Hilfe, um die Vergangenheit aufzuarbeiten und nicht alleine damit zu bleiben. Und schon in unserem Text findet ihr einen Hinweis darauf, dass Eltern auch destruktiv wirken können. Paulus sagte nämlich, ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Und wir haben schon gemerkt, hey, die Väter werden hier in die Pflicht genommen. Das ist schon sehr außergewöhnlich für so einen alten Text. Nicht nur die Kinder werden herausgefordert, sondern auch die Väter. Und es scheint, dass der Satz am Anfang dieses ganzen Abschnittes auch für die Beziehung zwischen Kindern und Eltern und für alle Beziehungen gilt. Das steht nämlich, ordnet euch einander unter. Und es ist Paulus wichtig, auch den Vätern einen Rat mitzugeben. Und Paulus wollte diese Macht der Väter bewusst einschränken. Und uns fordert der Satz heute vielleicht mehr heraus, zu merken, ja, als Vater habe ich auch eine Verantwortung. Wir können die Erziehungsarbeit nicht einfach delegieren und sagen, ja, das macht meine Frau. Und es wird deutlich, Väter haben eine Verantwortung. Aber was genau will Paulus von den Vätern? Was ist ihre Gefahr? Und die Gefahr ist, dass wir die Kinder übermäßig streng behandeln, dass sie sich gegen uns auflehnen, so wie der Maximilian im Anspiel sich gegen seinen Vater aufgelehnt hat. In seinem Brief an die Freunde in Kolossä schreibt Paulus einen ähnlichen Satz. Da schreibt er nämlich, ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Und Väter und vielleicht auch Mütter stehen in der Gefahr, übermäßig streng zu sein. Und dadurch werden unsere Kinder entweder rebellisch oder total entmutigt. Und diese Verse sind eine Hilfe für den Erziehungsalltag. Wir Väter und natürlich auch die Mütter sollen unsere Kinder nicht durch Härte irgendwie zerbrechen, nicht durch Willkür provozieren, sie nicht demütigen, nicht ständig kritisieren, nicht unberechenbar oder ungerecht sein. Wir sollen unsere Autorität nicht egoistisch oder einschüchternd einsetzen, sondern wir sollen sie ermutigen, wir sollen sie formen, anleiten, erziehen, ihren Charakter prägen. Wir sollen ihnen die Welt und den Glauben erklären, sie zurechtweisen, ihnen Orientierung geben. Also nicht Kontrolle und Härte und Einschüchterung, sondern verantwortliche Führung, geistliche Begleitung, liebevolle Korrektur, Vorbild sein. Zusammenfassend könnte man sagen, sei stark, aber nicht hart, setze Grenzen, aber ohne Demütigung, sei konsequent, aber nicht unberechenbar, erziehe nicht nur mit Regeln, sondern mit Beziehung, lebe selbst den Glauben, den du weitergeben willst. Und mir wurde so bewusst, ich habe das vorbereitet, gell, und gedacht, ja, tönt alles super, genauso machen wir das. Ich bin eh, gell, ich bin eh im Verruf, dass ich meine Kinder eher verwöhne. Ich bin nicht übermäßig streng, würde ich von mir sagen. Aber ja, ich habe gemerkt, in diesem Frühling musste ich mich bei meiner Tochter entschuldigen. Da war ich wirklich übermäßig streng. Und es war überhaupt nicht gut. Weil sie hat mir voller Freude erklärt, gell, sie hat ganz begeistert, dass sie mir erklärt ist, lass mich überlegen, so 21, hat mir ganz begeistert erklärt, sie durfte bei der ersten Maifeier einer sozialdemokratischen Jungpartei eine Rede halten. Und sie zeigte mir einen Ausschnitt von ihrer Rede auf Instagram. Und anstatt ihren Mut zu bewundern, dahinzustehen, eine Rede zu halten, habe ich sie kritisiert für die Palästina-Flagge, die da irgendwo am Rand neben ihr hing. Und es war total unfair, weil sie hat die Flagge nicht aufgehängt. Es war nicht ihre Idee, das war auch gar nicht der Inhalt ihrer Rede, da ging es um ganz was anderes. Und ich habe gemerkt, hey, es fällt mir einfach so schwer, einfach mal den Mund zu halten. Warum kann ich nicht einfach mal was stehen lassen? Warum muss ich alles kritisieren? Anstatt mich zu freuen, hey, meine Tochter möchte sich gesellschaftlich engagieren. Sie ist mutig, sie steht hin, sie hält eine Rede und auch gar kein schlechter Inhalt. Anstatt ich mich freue, fange ich an, die Dekoration zu kritisieren. Und klar ist, ich finde nicht alle Ideen dieser Jungpartei super. Aber wenn ich ehrlich zu mir selber bin, muss ich mir eingestehen, dass ich mich als Jugendlicher voller Überzeugung für eine unglaublich schräge Theologie eingesetzt habe. Im Nachhinein denke ich auch, ja, boah, wie konnte ich nur? Dafür war ich Feuer und Flamme. Und ich habe gemerkt, hey, ist es denn meine erste Aufgabe meiner erwachsenen Tochter, meine Meinung überzustülpen? Oder macht sie das nur rebellisch und mutlos? Wäre es vielleicht besser, einfach für sie zu beten und ihr Engagement zu würdigen? Und ich habe gemerkt, ich muss über diese Fragen noch länger nachdenken. Mir klingt immer noch der Satz eines älteren Predigers nach. Er sagte mal, Rechthaberei ist auch dann Sünde, wenn ich Recht habe. Und ich finde es ganz spannend, dass der Paulus da sagt, im Kolosserbrief, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Und wenn du Gottes Kind bist, darfst du auch leben wie ein Kind Gottes. Du darfst das alte Shirt der Rebellion ausziehen. Das alte, löchrige T-Shirt passt nicht mehr in deine Garderobe. Du darfst das neue T-Shirt anziehen, das Jesus dir geschenkt hat. Du darfst mit Gottes Liebe gekleidet sein. Als Kind Gottes kann ich meine Eltern lieben und sie ehren. Und als Kind Gottes kann ich meine Kinder lieben, sie ermutigen und ihnen helfen, mit Jesus unterwegs zu sein. Wir beten und ich leite euch. Und Jesus, einmal mehr staunen wir über dein Vorbild. Du hast deinen Eltern gehorcht, obwohl vieles vielleicht auch sinnlos war. Danke für dein Vorbild und danke, dass du für uns gestorben bist, dass wir nicht mehr diese alten Kleider täglich anziehen müssen, sondern danke, dass wir dein Kind sein dürfen, deine Tochter, dein Sohn. Danke für dieses riesengroße Geschenk und dass wir mit dieser neuen Identität, mit diesen neuen Kleidern mehr und mehr so leben dürfen, dass es zu unseren Kleidern passt. Schenk uns Liebe für unsere Kinder. Schenk uns, dass wir die Eltern verstehen und ehren können. Danke, dass du uns dabei hilfst. Und danke, dass du uns auch hilfst, da zu vergeben, wo Dinge auch schiefgelaufen sind. Amen.